Quantum. Ich kannte das bisher nur aus dem James-Bond-Film Ein Quantum Trost 2008, wir erinnern uns. Heute gehen wir aber eher nach vorne in Richtung 2038, denn wir reden über Quantencomputer. Bitte was? Das ist sehr bedeutend für unsere Zukunft.
Das ist der Zukunftsjäger, eine Podcast-Produktion der Audiofabrik.
Mit Zukunftsexperte Lukas Pierre Bessis, Host Alexander Küper.
Lukas, du hast ja schon einiges rausgehauen, also ich fasse mal zusammen, dass wir in Zukunft nicht mehr arbeiten müssen, dass wir 130 Jahre alt werden, dass wir die Wälder wieder aufforsten, die Meere retten, wieder sauber machen, dass Atomkraft sicher ist, dass auch für Steakliebhaber keine Tiere mehr geschlachtet werden müssen, dass Autos natürlich von alleine fahren. Könnt ihr alles nachhören in den letzten Folgen vom Zukunftsjäger. Heute kommst du wieder mit einem richtigen Kracher um die Ecke. Die Bedeutung des Quantencomputers wird größer sein als die Entdeckung des Feuers.
Ja, und dazu stehe ich auch, weil Quantum Computing eben eine neue Ära einläutet in Prozessorengeschwindigkeit. Und alles, was wir an technologischem Fortschritt benötigen, alles, was unsere Welt verändert, ist Technologie. Und je schneller diese Technologie ist, desto schneller bekommen wir neue Lösungen. Und Quantum Computing ist eben ein Quantensprung, wenn du so sagen möchtest, in Prozessorgeschwindigkeit.
Also dieser Spruch kommt nicht von irgendwoher. Das ist ein Quantensprung. Genau. Für alle, die jetzt so wie ich das nicht so wirklich am Schirm haben. Was ist Quantentechnologie?
Quantenmechanik. Wir kennen die klassische Physik und die Mechanik aus der klassischen Physik.
Ja, also die Regeln und Gesetze, dass wenn ich Schwerkraft oder was, dass wenn ich jetzt hier...
Genau, dass physische Körper existieren und miteinander agieren und neue Sachen, das ist klassische Physik. Und Quantenphysik ist nicht real verständlich für uns. Also, wie erkläre ich das am besten? Man müsste da wochenlang irgendwie, und das kann ich eigentlich auch gar nicht so richtig, ich kann nur sagen, wir wissen, dass echte Objekte an einer Stelle sein müssen und wir können sie beobachten an einem Ort und dann dasselbe an einem anderen Ort. Ich bin auf Arbeit oder ich bin zu Hause. Ich kann physisch nur an einem Ort gleichzeitig sein.
Oder deine Vase steht bei dir zu Hause auf dem Wohnzimmertisch, kann die nicht gleichzeitig hier bei uns im Studio sein.
Exakt.
So. Aber es geht doch, oder was?
Genau. 1897 gab es einen Wissenschaftler, J.J. Thomson hieß der, und der hat das Elektron entdeckt. Und der hat dann festgestellt, und das ist dann die Begründung der Quantenphysik, der hat festgestellt, dass dieses Elektron nicht nur an Punkt A sein kann, sondern auch gleichzeitig an Punkt B und auch an allen Orten dazwischen. Das heißt, das gleiche Ding kann überall sein. Das ist komplett unlogisch für uns, in der klassischen Physik denkend. Und diese Theorie hat man dann eben weiter verfolgt und jetzt weiß man, die stimmt. Und was die Quantencomputer daraus gemacht haben, aus dieser physikalischen Beobachtung. Unsere klassischen Computer denken in 1 und 0, ja, binär. Entweder A oder B. Etwas ist an oder aus. Und das sind dann die Bits. Und in der Quantenphysik hat man die Qubits quasi entwickelt im Computer, im Quantencomputer, dass man sagt, es gibt nicht nur 1 und 0, sondern etwas kann 1 und alle Zwischenstände dazwischen auch sein und 0. Das heißt, es kann viel mehr Operationen berechnen als ein klassischer Computer. Und Google hat jetzt einen Quantum-Computer entwickelt, der hat 59 Qubits. Das sind 158 Millionen, muss ich die Zahl mal festhalten, 158 Millionen mal schneller ist dieser Computer als der derzeit schnellste Supercomputer, weil er eben anders rechnet. Und das, zusammengefasst jetzt für uns, ist, wenn ich ein neues Medikament entwickeln muss oder möchte oder ein Protein falten möchte, Algorithmen, die das errechnen, die sind derzeit immer limitiert und leiden darunter an der Rechnergeschwindigkeit. Wenn ich aber jetzt einen Rechner habe, in dem ich einen Quantumcomputer nutze, der 158 Millionen Mal schneller ist, kann ich viel schneller neue Medikamente entwickeln und brauche nicht 10 Jahre für ein Medikament, sondern nur noch 10 Monate, weil ich das simulieren kann. Okay. Oder wenn ich neue Werkstoffe suche für die E-Mobilität, um Batterien effizienter zu machen. Ich muss die immer in Realität testen. Ich muss simulieren, was passiert, wenn ich das mit dem mische. Und das kann ich jetzt eben 158 Millionen Mal schneller errechnen. Und deshalb verändert das alles. Und deshalb die Aussage, es ist wichtiger, ist das mindblowing, diese Technologie, und wird mehr verändern als eben die Entwicklung des Feuers.
Ich habe Mathe in der Schule damals gerne gemacht. So, weil das war alles so logisch. 2 mal 2 ist 4. 3 plus 1 sind 4. Mathe hat mir so lange Spaß gemacht, bis irgendwann kam hier so Graphen und Koordinatensystem. Und dann war, da ist unendlich und da ist minus unendlich. Genau. Und ich so,
Ja, genau. Das,
da habe ich auch gesagt,
mit Wahrscheinlichkeit, genau. Und hier habe ich es mit Wahrscheinlichkeit zu tun.
Wie kann das denn unendlich sein? Und das war immer so, wo dann wahrscheinlich bei vielen der Verstand dann aussetzt, weil man sagt, das ist ja nicht erklärbar. Oder Pi ist, glaube ich, auch unendlich, ne? Also ja, so, das kann man einfach nicht greifen.
Wir Menschen sind limitiert. Wir wissen, dass unser Leben limitiert ist. Mhm. Alles, was wir haben, wir denken immer in Grenzen. Mhm. Und unendlich, ich habe eine Kiste Bier und die ist unendlich, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sagen, ja, genau, dann hätte ich gerne eine zweite noch dazu.
Genau.
Weil wir immer davon ausgehen, irgendwann ist alle.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Vase, wenn sie bei dir auf dem Wohnzimmertisch steht, dass die noch an 100.000 Orten anderswo sein kann.
Also nicht nur, dass sie woanders ist, sondern dass sie auch noch an jedem Ort dazwischen ist.
Ja.
Und das ist aber physikalisch möglich.
Wahnsinn.
Das sagt die Quantenmechanik. Und das hat man sich jetzt zunutze gemacht und Prozessoren entwickelt, die diese Wahrscheinlichkeitsposition eben auch nutzen. Und deshalb quasi unendlich mal schneller sind als ein klassischer Prozessor.
Was ich auch im Leben gelernt habe, man muss nicht alles 100% verstehen, man muss nur wissen, was einem das bringt. Ne?
Genau.
Und das ist, der große Punkt.
Exakt.
Denn darüber wollen wir heute reden. Diese Quantentechnologie, wie bekloppt sie auch ist für unseren Verstand, die hat aber dann tatsächlich einen sehr, sehr realen Einfluss auf unser Leben.
Genau.
Inwiefern?
Unser Leben ist komplex, Biologie ist komplex. DNA ist super komplex. Und das wissen wir eben auch mit der Erforschung der DNA Anfang der 2000er Jahre. Das hat Jahre gedauert, mit der damaligen Technologie eine Sequenzierung durchzuziehen von einem DNA-Strang, einem Einzelnen. Und der hat Millionen, eben diese Kette ist elend lang.
Gerade in der Kriminalität und sowas, ne? Also mit DNA-Forschung, dass man da quasi die Täter Jahre später kriegen kann. Ist es der
genau,
Punkt?
Genau, so ähnlich, ja. Also
hat halt nur länger gedauert.
Da muss ich ja nur eine bestimmte Sequenz identifizieren. Das ist, dauert okay, nicht so lange. Aber wenn ich den kompletten Baum haben möchte, den kompletten okay, Bauplan eines einzelnen Menschen oder einer, alles was Biologie ist, hat ja DNA. Wenn ich das eben von einem haben möchte, das hat Jahre gedauert, das zu analysieren, beziehungsweise mit den Computern, die wir hatten, ewig. Und jetzt mit dieser neuen Supertechnologie der Quantencomputer können wir das halt in Sekundenschnelle. Und wir haben so viele Daten, weil Biologie so komplex und kompliziert ist, dass wir diese Daten bisher nicht handeln konnten. Und durch diese Supercomputer, durch diese Quantencomputer-Technologie können wir jetzt ganz viele neue Erkenntnisse gewinnen, um dann eben effizienter Medikamente schneller, und schneller bedeutet auch oft günstiger, auf den Markt zu bringen.
Ungefähr vergleichbar mit vorher hatte man einen Rechenschieber. Und jetzt hat man irgendwie den super Taschenrechner.
Genau. Also die Forscher, die damals die Mondlandung geplant haben und ja nur ganz kleine Computer hatten und mit einer Mini-Mini-Leistung, die haben natürlich wochenlang gebraucht, bis sie errechnen konnten, welche Flugbahn genau genommen werden muss, wann gestartet werden muss, damit die Rakete auch zum richtigen Zeitpunkt am Mond ankommt. Das kann man jetzt natürlich eben mit dem Knopfdruck errechnen, weil wir die Rechenpower haben. Und jetzt komplizierter gedacht eben, ich muss jetzt von 100.000 Proben, Blutproben, muss ich jetzt 100.000 Mal eine DNA-Sequenz analysieren und dann muss der Computer noch rausfinden, wo alle die gemeinsame Anomalie aufzeigen. Das kann jetzt eben dieser Supercomputer in Windeseile errechnen und so kann ich dann wunderschön und sehr schnell simulieren und rausfinden, was für ein Medikament welche Krankheit heilen kann, als Beispiel.
Wir sind jetzt im Medizinbereich.
Medizinbereich.
Ist es dann zum Beispiel auch so, dass wenn ich irgendwie zum Hausarzt gehe und mache, weiß ich nicht, großes Blutbild, der nimmt mir das Blut ab und das dauert dann immer irgendwie eine Woche, weil das muss erst ins Labor geschickt werden, da ausgewertet, bla bla bla. Dann rufe ich irgendwann an und dann sagt er, kann ich am Telefon nicht sagen, dann muss ich wieder hin. So. Also ist es dann so, dass ich quasi zum Hausarzt gehe, sage, ich möchte ein großes Blutbild, der zapft ab, steckt das in seinen Quantencomputer und ich habe innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Minuten hat er meine Leberwerte.
Na, das hat er jetzt auch schon, weil da wird ja nur auf eine gewisse Sequenz kontrolliert.
Okay.
Aber angenommen, du möchtest ein komplettes... Dein
großes Blutbild oder was?
Das Blutbild ist auch nicht so...
Nein,
ist schon Low-Tech, weißt du,
okay,
das ist schon
krass,
einfach.
Das wusste ich nicht.
Aber wenn du jetzt den kompletten Bauplan...
Vaterschaftstest,
hast, das ist einfach.
Easy, das ist alles easy. Ich möchte, dass mir ein dritter Arm wächst zum Beispiel.
Ja.
Geht das? Genau, so.
Ja.
Das kann er dann innerhalb von 2 Minuten machen.
Er könnte, also wenn er ganz viele Fallzahlen hat, es geht immer darum, Analyse von ganz vielen Daten, komplizierte Daten und die auch noch in Korrelation miteinander stehen. Und wenn ich ganz viele Fallzahlen habe, dann kann ich eben neue Krankheitsbilder entdecken oder eben die Heilung testen, wie mische ich welche Aminosäuren zusammen, um ein neues Protein zu falten, das dann eben ein Problem behebt in der Biologie, sei es jetzt bei Menschen oder in der Natur. Und das braucht Rechenpower. Und diese Rechenpower haben wir jetzt. Und
cool,
das haben wir jetzt. Und das ist das Entscheidende und auch vielleicht das Neue, weil wir immer über die Zukunft sprechen hier beim Zukunftsjäger. Quantencomputing ist jetzt schon da. Und Quantencomputing kann jetzt schon Mehrwerte liefern. VW zum Beispiel und auch Hyundai, die haben schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren erste Studien gemacht mit Quantencomputing und die haben ihre Batteriezellfertigung dadurch optimiert. Und woran sie jetzt gerade arbeiten, ist, dass sie jetzt bald mit einem Akku um die Ecke kommen können, aufgrund der Simulation durch den Quantencomputer, dass sie einen Akku entwickeln, der 10.000 Kilometer weit fahren kann. Mit einer Ladung.
Zukunftsexperten Experte Lukas Pierre Bessis ist der Zukunftsjäger.
Eine Podcast-Produktion der Audiofabrik.
Ein E-Auto, was 10.000 Kilometer Reichweite hat.
Exakt.
Das wird sich dann aber auch keiner leisten können, oder?
Doch, natürlich. Ja. Weil gerade Forschung und Entwicklung kostet ja Geld. Und je länger sie dauert, je mehr Wissenschaftler dran arbeiten, desto mehr kostet die Entwicklung eines Medikaments, eines Akkus, einer neuen Technologie. Wenn ich aber jetzt aufgrund dieser neuen Technologie innerhalb von einem Monat eine Lösung habe, dann kostet das Fahrzeug auch nicht mehr so viel. Dann kostet die Batterie auch nicht mehr so viel. Dann kostet auch das Medikament nicht mehr so viel. Verstehst du?
Super, spannend. Ich will noch mehr Bereiche hören. Also wir haben jetzt Medizin, dann haben wir ein E-Auto, was 10.000 Kilometer fahren kann. Was kann so ein Supercomputer noch auswirken?
Alles, alles, was du errechnen kannst, alle Probleme kannst du da reingeben. Alles, was aufgrund von Daten erkannt werden kann. Das war der VW-Konzern, die auch mit Quantum was ausprobiert haben, fällt mir gerade ein. Das war in Portugal vor 3 Jahren. Da haben die alle Daten, die du in einer Stadt haben kannst, also Ampelphasen, Wetterdaten, alle Staudaten, die es so gibt, alles mögliche an Daten in eine Datenbank gegeben und der Quantumcomputer hat dann eine Navigationsroute errechnet für einen Bus von A nach B, die der Busfahrer, der seit 20 Jahren dort in Lissabon Bus fährt, nie im Leben genommen hätte. Und er kam 7 Minuten schneller an, weil man vorhersagen konnte, aufgrund der unglaublich vielen Daten, wann wo ein Stau entstehen kann. Und das hat er in Echtzeit gesagt, fahr jetzt links, fahr jetzt rechts, nimm diese Route. Und dann hat er, also normales Navi kann das gar nicht, weil es halt nur auf die Staudaten reagiert. Und ansonsten, das ist der schnellste, der kürzeste Weg von A nach B. Und hier hat er errechnet, in Windeseile, vielleicht auch die etwas längere Strecke, aber die wird schneller gefahren, weil da die Ampel auf grün ist und nicht auf rot.
Oder und weil die Oma nicht noch über die Straße muss.
Exakt. Ja. So viele Daten wie möglich. Krass. Und dann kannst du auf ganz neue Lösungen kommen. Und das war eben ein Quantum Computing Prozess und ein Fall, den VW in Lissabon getestet hat. Und dann, ich glaube, es war 2020, da war ich in Lissabon, da haben sie das dann ganz feierlich präsentiert. Und wirklich auch der Busfahrer war da und der sagt, also er wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, diese Route zu nehmen.
Da sind wir wieder an dem Punkt, dass Technik oder Computer dem Menschen um einiges voraus sind, oder?
Naja, sie können halt mehr Daten gleichzeitig verarbeiten und sie haben keine
Routinen.
Keine Routinen, ja, auch keine Angst, neue Wege zu gehen. Und stell dir vor, wir gehen ja auf das Zeitalter der Autonomie zu, also Autos fahren autonom. Und du sagst, ich möchte von A nach B morgens ins Büro und jetzt ist ein Quantumcomputer im Hintergrund und der hat alle Daten und alle Informationen, die es irgendwie gibt. Und der fährt dich dann eben auf dem schnellsten Weg und nicht wie jetzt dein Navi dich führen würde, sondern wirklich, wirklich an dem Tag die schnellste Möglichkeit. Und wahrscheinlich nimmt er jeden Tag eine andere Route und führt dich dann eben von A nach B. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir viel weniger Stau haben werden, weil alles optimiert läuft. Alle Daten sprechen miteinander und der Quantumcomputer kann die richtig interpretieren und sagt einem autonom fahrenden Fahrzeug, der Alex, der möchte in die Südstadt und ist jetzt in der Nordstadt und fährt jeden Tag eine andere Route. Und alle Fahrzeuge fahren andere Routen und so ist ein optimierter Verkehrsfluss möglich und auf einmal sind wir staufrei auf derselben Trasse.
Klingt toll, so ein Quantumcomputer. Was kostet der und ab wann gibt's den bei Saturn?
Den wird's nie bei Saturn geben und der kostet, keine Ahnung, was er jetzt kostet, denn den wird es as a Service geben, so heißt es so schön. Also es wird Quantumcomputer, die gibt es jetzt schon, Rigetti gibt's in den USA oder Google und die haben so Zugangssoftware. Das heißt, du wirst den nicht selber besitzen, sondern du hast eine Aufgabe, du bist VW und möchtest jetzt, dass diese Aufgabe errechnet wird und all deinen Usern angeboten wird, allen autonomen Fahrzeugen. Mhm. Und die schicken einfach nur die Aufgabe an diesen Supercomputer, der errechnet die pfeilschnell, schickt die Lösung dem Auto quasi direkt zu und das Auto nutzt dann eben diese neue Route.
Wie viele gibt es denn von diesen Computern?
Also die großen Computerfirmen der Welt, ja, IBM, Google, Rigetti, HP, alle haben Quantumcomputer. Derzeit werden die meistens genutzt von der Wissenschaft, von Pharmakonzernen oder eben von Universitäten, Fraunhofer etc., die sich dann eben da aufschalten und sagen, hier, wir haben ein Problem oder eine Rechneraufgabe, die hätten wir jetzt gern gelöst. Und der Quantencomputer rechnet es schnell aus und schickt die Lösung dann eben zurück und dann kann das Labor weiterarbeiten.
Hm. Und wie sehen die aus? Ist das hier wie so ein riesen Serverraum hier in der Audiofabrik oder ist das wie so ein kleiner Computer, der bei mir im Büro steht?
Die sehen interessant aus, vor allem weil dieser Prozess ja ein physikalischer Prozess ist und wo sich was bewegt, entsteht Wärme. Und die sind runtergekühlt auf fast 0 Grad Kelvin, also kurz bevor die Teilchen auseinanderfallen. Also für uns minus 273 Grad Celsius. Ah. Und das sind so mit Stickoxid wird es dann eben runtergekühlt und dann arbeitet da dieser Prozessor. Da springen dann die Quantenteilchen und rechnen eben rum. Und der Prozessor selber ist so groß wie eine Handfläche, aber die Kühlapparaturen drumherum machen das Ding so groß wie ja, was ich, so ein großer Kühlschrank, hoher Kühlschrank, so groß ungefähr ist das Ding. Und natürlich die Anlage drumherum, die das ganze Thema runterkühlt.
Und was ist, wenn der mal kaputt geht? Kann den jemand reparieren? Kommt dann da ein Techniker oder wie? Oder muss man den dann neu kaufen?
Das ist ja quasi Arbeit am offenen Herzen. Da stehen ständig irgendwelche Leute drumherum und doktern und machen und tun. Also die werden ja weiter optimiert gerade, die sind ja in Entwicklung. Also jedes Jahr kommen neue Qubits, also kommen eine Weiterentwicklung, weil man ja mit Quantencomputern auch wieder neue Quantencomputer plant und baut. Also man nutzt ja die eigene Technologie, um auf neue Lösungen zu kommen. Wie kann ich Quantencomputing schneller machen? Und das ist eben Wissenschaft und Forschung. Die Quantenmechaniker und die Quantenphysiker arbeiten da eben zusammen und versuchen immer mehr Qubits zu erreichen pro Prozessor. Aber das Tempo ist jetzt eben schon 158 Millionen Mal schneller als der schnellste Supercomputer.
Und du sagst, wer braucht schon die Erfindung des Feuers, wenn er einen Quantencomputer hat?
Ja, aber nicht wegen der Hitze oder der Feuerentwicklung.
Wenn man sich kühlt, dann wird es auch warm.
Komm, stimmt, das wäre auch lustig.
Sondern wegen der Ideologie.
Genau, was das Feuer uns gebracht hat, ja, dass wir uns verteidigen können, dass wir Licht haben und so weiter, dass wir auch nachts arbeiten können oder in Sicherheit sind. Das wird uns eben in Sicherheit wiegen in Zukunft, weil wir eben neue, bessere Medikamente entwickeln können, weil wir neue, bessere Sicherheit haben, weil wir neue Werkstoffe haben, weil wir unser Leben, unsere Welt für alle besser gestalten können, neue Produkte entwickeln können und friedlicher haben.
Aber deinen Spruch habe ich auch immer noch im Hinterkopf, weil so ein technischer Fortschritt kann natürlich auch missbraucht werden. Also jede Technologie, die erstmal was Gutem dient, kann auch zu was Schlechtem. Gibt es auch Risiken, also Risiken und Nebenwirkungen des Quantencomputers?
Die gibt es bei jeder Erfindung. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was könnte da das Risiko sein. Also wenn die Technologie in üble Hände fällt, könnte man natürlich sagen, da könnte man mit krimineller Energie irgendwelche Cybersecurity-Einrichtungen quasi hacken. Aber da ist immer der die fortschrittlichste Technologie hat, ist da auf Sicherheit. Und das ist hier im Westen der Fall. Also, weil das braucht wirklich Wissenschaft und Forschung. Und da können wir uns dann in Sicherheit wiegen, dass in der Demokratie, ob es jetzt in Europa oder in den USA ist, wir dann eben die Technologie am sichersten einsetzen und sie auch zur Abwehr einsetzen können.
Die bösen Buben der Unterwelt, die haben nur.
Die können sich das nicht leisten.
Und was ist, du weißt, ich bin immer sehr skeptisch, was ist, wenn der Iran sich jetzt zum Beispiel so einen Supercomputer kauft oder baut und damit eine nächste, weiß nicht, Superbombe baut?
Dann muss er davon ausgehen, dass wir das genauso schnell wieder hinbekommen, weil wir auch Quantencomputing haben und dann die Antwort darauf parat haben. Also wir dürfen nie aufhören zu forschen. Das ist der Punkt. Technologie wird sich immer weiterentwickeln und zum Glück sind wir der Forschungsstandort Nummer 1 in Europa und die Amis und wir wissen, was wir da tun und es ist sehr komplex. Sollte aber jemand daran forschen, forschen wir genauso in dieselbe Richtung und können dann die Antwort liefern.
Und auch beim nächsten Mal geht's weiter in der virtuellen Welt. Dann geht's um Blockchain und NFT. Das könnte schon deswegen ein Quantensprung sein, weil im März 2021 ein NFT für knapp 70 Millionen Dollar bei einer Versteigerung verkauft worden ist. Jetzt muss ich nur noch wissen, was ein NFT ist. Aber das machen wir in der nächsten Folge vom Zukunftsjäger.
Folgen Sie dem Zukunftsexperten Lukas Pierre Bessis.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung helfen.
Der Zukunftsjäger, eine Produktion der Audiofabrik.